Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir dürfen an diesen Palmsonntag unter Gottes Wort kommen, das Wort Gottes betrachten, welches Kraft und Leben hat. Und wir sind alle abhängig von seiner Gnade. Und ich möchte, bevor wir diese Predigt hineinsteigen, ein Gebet sprechen. Lasst uns miteinander beten. Treuer Vater, treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Gelegenheit schenkst, dass wir uns versammeln dürfen unter dein gnädigen Wort. Danke, Herr Jesus, dass du mir Weisheit schenkst, Vollmacht schenkst zur Verkündigung deines Wortes. Und Herr, schenke du uns das, was wir brauchen, was wir nötig haben. Und Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ja, ihr Lieben, wie geht ein Gärtner vor, wenn er ein Loch, wenn er eine Pflanze pflanzt in seinem Garten? Da braucht er verschiedene Werkzeuge. Er braucht eine Schaufel, um ein Loch in die Erde zu buddeln. Dann, wenn es steinig ist, braucht er noch ein Locheisen, um die Steine in diesem Loch, wenn es Steine oder Wurzelwerk hat, zu entfernen. Und einmal, wenn er diese Pflanze in das Loch wieder eingetan hat und mit Erde zugedeckt hat, braucht er eine Gießkanne, um da Wasser beizugeben. Oder er braucht einen Gartenschlauch. Und gleich wie der Gärtner verschiedene Werkzeuge braucht, um diese Arbeit zu erledigen, zu verrichten, genau gleich will Gott dich und mich gebrauchen als Werkzeug in seinem Reich. Und wir werden heute uns eine Geschichte anschauen. Das ist das letzte Geschichtsbuch des Alten Testaments. Dann kommen die 400 stille Jahre. Und dann beginnt, ja, die Evangelien ihren Dienst. Und diesen Mann, von dem wir uns heute beschäftigen wollen, der hatte ein brennendes Herz für seinen Gott. Alles ihm war ihm nicht wichtiger als nur ein Werkzeug zu sein zur Ehre Gottes. Und dort in Persien, weit weg von Jerusalem, in der Königsburg Susan, lebte dieser Mann, lebte Nehemia, der das Angesicht des Herrn suchte, von ganzem Herzen. Und Gott bereitete Nehemia vor als sein Werkzeug, damit er später nach Jerusalem gehen konnte, um die Stadtmauer wieder aufzubauen, so wie es Gott für sein Leben geplant hat. Ja, und die Überschrift meiner Predigt heute Morgen habe ich gegeben: Sei ein nützliches Werkzeug im Reich Gottes. Sei ein nützliches Werkzeug im Reich Gottes. Und da möchten wir gerne das Buch aufschlagen aus Nehemia 2 von Vers 1 bis Vers 8. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir lesen. Nehemia 2 von Vers 1 bis Vers 8. Und es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Astasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank? Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr.
Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmer liegt und die Tore mir von Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du wieder zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Soweit Gottes Wort. Ja, ich möchte euch einen Bogen spannen, einen kurzen geschichtlichen Kontext geben, damit wir verstehen, zu welcher Zeit Nehemia sich befand. Das auserwählte Volk Israel war der Mittelpunkt der Nationen. Gott hat sein Volk auserwählt. Er liebt sein Volk. Er hatte Jerusalem zur Hauptstadt. Dort im Tempel sitzte Gott. Nun hat sich das Königreich nach Salomos geteilt in ein Nord- und in ein Südreich. Und das Nordreich wurde durch die Assyrier weggeschleppt und weltweit zerstreut. Und bald darauf war es mit Juda, da kamen die Babylonier und in 4 Deportationswellen nahmen sie sie weg und brachten sie ins Exil. Und der Tempel wurde 586 vor Christus zerstört, dem Erdboden gleich gemacht. Mit dem Sieg der Perser endet das 70-jährige Weltherrschaft der Babylonier und den Juden wurde wieder erlaubt, in der persischen Provinz in Juda zurückzukehren, dort zu wohnen und den Tempel wieder aufzubauen. Und darauf kam es, dass unter Zerubabel, es gab 3 Rückführungen wieder mit Zerubabel, dann später mit Esra und ganz am Schluss kam noch Nehemia. Zerubabel, er baute den Tempel wieder auf und Nehemia dann die Stadtmauer. Und Gott rüstete diese Männer zu seinem Dienst aus. Und Gott rüstete Nehemia zu diesem Dienst aus. Er bereitete ihn vor als ein Werkzeug. Und anhand dieses Textes möchte ich dir 3 Anleitungen weitergeben, die für dein Leben wichtig sind. Es sind 3 Einleitungen, die du brauchst, wenn du Gott von Herzen suchst und ihm dienen willst. Die erste Anleitung lautet, sei geduldig und harre auf Gott. Das werden wir sehen von Vers 1 bis Vers 3. Dann die zweite Anleitung, sei mutig und tapfer mit Gott. Vers 4 und 5 und dann die dritte Anleitung, sei eifrig und fleißig für Gott, Vers 6 bis 8. Das sind Eigenschaften, die wir brauchen. Wir brauchen Geduld, wir brauchen ein Harren auf Gott. Wir sind abhängig von seiner großen Güte und Gnade. Und da möchte ich beginnen mit dem ersten Punkt: Zeige geduldig und harre auf Gott. Und im letzten Jahr haben wir uns mit Nehemia 1 beschäftigt und im ersten Kapitel haben wir uns auseinandergesetzt. Und wir lasen ganz im ersten Kapitel, es war im Monat Kislev, das ist im jüdischen Kalender der Monat Oktober, als Nehemia von seinem Bruder Hanani diese Botschaft vernahm: Du, mein Bruder, Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist kaputt, alles liegt brache. Und im Vers 1, also in Kapitel 1, Vers 4, lesen wir: Als er das vernahm, setzte sich Nehemia hin, weinte und trug mehrere Tage Leid. Er fastete und betete zu Gott. Und das ganze Kapitel, also von Vers 5 an, im ersten Kapitel des Buches bis zum Vers 11, ist ein Gebet Nehemias. Und lasst uns kurz miteinander der Vers 11 vom ersten Kapitel miteinander lesen. Da sprach Nehemia: Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Was haben wir gelesen? Die das Verlangen haben, seinen Namen zu fürchten. Und es ist mir bewusst, Geschwister, dass ich schon mehr an den Predigten dieses Thema hervorgehoben habe. Haben wir das Verlangen, liebe Gemeinde, habe ich, Florian, das Verlangen, Gott von Herzen zu fürchten? Suche ich Gott in meinem Leben? Und obwohl Nehemia im Exil aufgewachsen ist, obwohl Nehemia Jerusalem nie gekannt hatte, wusste er: Dort sind meine Väter, dort ist der lebendige Gott, dort hat er gewohnt. Dort möchte ich hin. Er baute sein Leben nicht auf irdischen Wohlstand. Er war beim König Artasasa als Mundschenk, wir kommen noch darauf zu sprechen. Er hatte alles, was er brauchte, jeden Wohlstand. Aber er war bereit, diesen Wohlstand zu verlassen, um in diese Stadt, die verbrannt war, die kaputt war, dort zu gehen, um den Leuten Mut zu machen, um dann die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und Nehemia bat Gott, dass er dem König das Herz lenkt, damit er ihn nach Jerusalem ziehen lasse. Das war seine große Sehnsucht. Er vertraute geduldig auf Gottes Eingreifen. Und wir haben das in der Einleitung gehört, geduldig. Und ich glaube, wir dürfen alle lernen, was Geduld bedeutet. Und ich glaube, es ist wichtig, geduldig auf den Herrn zu harren. Wie es Nehemia tat, als ich diesen Text vorbereitete, bin ich so klein geworden und ich bete auch Gott: Herr, schenke du mir auch Geduld. Es gibt Situationen im Leben, da möchte man sagen, ja, jetzt zerreißt mir dann den Geduldsfaden. Aber dass wir abhängig sind, wie Nehemia abhängig sind und unsere Blicke ausrichten dürfen auf Gott. Im Kapitel 2, Vers 1 haben wir gelesen, es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand. Und ich nahm den Wein und ich gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig gewesen vor ihm. Ungefähr ein halbes Jahr später, im Monat April, war Nehemia über dieses Geschehnisse, das er in seinem Herzen bewegte, so sehr betrübt, dass er die Traurigkeit nicht mehr verbergen konnte. Er konnte nichts mehr. Er hatte ein Verlangen. Er wollte für Jesus sein, für Gott ein Werkzeug sein. Und Nehemia war Mundschenk des Königs. Das war eine hohe, angesehene Stellung. Es war ein vertrauensvoller Beruf. Er war Leibwächter des Königs. Man muss sich das mal vorstellen. Und Mundschenke waren enge Vertrauten des Königs. Das ist wie ein schwacher Vergleich, wenn ihr die Bundesratslimousine seid, die Bundesräte oder Regierungsräte aussteigen, da haben sie einen Chauffeur, persönlicher Chauffeur. Der kann nicht einfach davon gehen. Das geht einfach nicht. Er war dort eingebunden. Und wir müssen wissen, zu dieser Zeit im Orient, wenn die Könige, die Monarche Feste feierten, kam es nicht selten vor, dass Giftmordanschläge verübt wurde. Man wollte die Königin vergiften, gerade durch den Wein. Und ja, dafür war Nehemia da, um das zu kontrollieren, damit der König nicht vergiftet wurde. Mundschenke waren zuvorkommende und aufgestellte Leute, immer gut drauf, immer ein Lächeln. Das musste so sein. Nun aber merkte Artasasta, dass bei Nehemia etwas nicht stimmte. Und wir haben da gelesen im Vers 2, dass der König ihm fragt, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Denn Trauer hatte beim König keinen Platz. Und in derselben Zeit spielte sich in Susa auch eine andere Geschichte ab, nämlich im Buch Esther. Und im Kapitel 4 des Buches Esther, in den zwei ersten Versen, lesen wir, wie Mardochai sehr bestürzt war, als er erfuhr, dass alle Juden in Susa umgebracht werden sollten. Und das steht, als nun Mardochai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mardochai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis an das Tor des Königs, denn er durfte niemand zum Tor des Königs hineingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Und stellen wir uns an Nehemias Platz, wären wir auch nicht niedergeschlagen und traurig, wenn wir solch eine Last tragen würden in unserem Herzen? Er war so sehr traurig. Jerusalem war zerstört und das konnte er nicht mehr, wirklich nicht mehr für sich behalten. Und dann sprach er im Vers 2, es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Nun stand dieser gottesfürchtigen jüdischen Mann vor diesem heidnischen Artasasta. Nehemia fürchtete sich. Er stand in großer Gefahr, denn es hätte ihm sein Leben kosten können. Und das war ihm ganz und sehr bewusst. Nun erhörte Gott Nehemias Gebet. Er erhörte das Gebet, das er sprach im Kapitel 11, im Vers 11, Entschuldigung, vom Kapitel 1, das wir zuvor gelesen haben. Gib mir Barmherzigkeit vor diesem Mann. Mit Geduld harrte er auf Gottes eingreifen. Und jetzt war der Moment gekommen, Gott schenkte Nehemia die Gelegenheit, dem König sein Leid und seine Trauer über Jerusalem und sein Volk auszuschütten. Schüttest du Gott auch dein Leid aus? Wir kennen Eltern, die jahrelang für eine Tochter gebetet haben, dass sie Jesus Christus aufnehmen darf in ihrem Leben. Und denkt, Gott hat das Gebet dieser Eltern erhört. Diese junge Frau hat ihr Leben Jesus übergeben. Nun haben sie noch einen Sohn, der nicht auf dem Weg ist. Und sie beten mit Ausharren und geduldig, damit Gott ihr Gebet erhören kann. Frage an dich, wie viel Geduld wendest du an, wenn es um Dinge Gottes geht? Bist du eifrig für Gottes Sache in deinem Leben? Und wie oft handeln wir eigenmächtig, anstatt geduldig auf Gottes Eingreifen zu warten, nicht wahr? Da wollen wir Buße tun und uns unter Gottes gnädige, allmächtige Hand stellen. Aber vielleicht betest du auch schon jahrelang für Verlorene in deiner Familie, in deiner Umgebung, vielleicht für deinen Ehepartner, vielleicht für deine Kinder, vielleicht für deinen Nachbarn. Und es hat sich immer noch nichts geändert. Ich möchte dir Mut zusprechen. Gib nicht auf. Harre geduldig aus im Gebet, so wie es Nehemia tat. Denn Nehemia sprach weiter im Vers 3, und ich sprach dem König, der König lebe ewig. Obwohl Nehemia dem Gott Israels diente, erwies er dem König größten Respekt und Loyalität. Und dann lesen wir, warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmer liegt. Und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Das war die Ursache seiner Trauer. Nehemia war traurig, denn durch die Sünde Israel war das Verhältnis mit Gott zerstört. Die Grabstätte, die wurden beschädigt. Und eine Grabstätte war ein Ort oder ist immer noch ein Ort, wo den Verstorbenen Respekt gezollt wurde. Und die Tore, die verbrannt waren, Toren hatten zur damaligen Zeit eine wichtige Bedeutung. Am Tor kam bei Ereignissen das Volk zusammen. Lesen wir mal Nehemia 8, Vers 1. Damals gab es in Israel eine geistliche Erweckung, später als die Mauer erbaut wurde. Nehemia 1, Vers 8. Da war die Vorlesung und Auslegung des Gesetzes durch den Priester Ezra vor dem Volk vorgelesen. Und da heißt es, und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Ezra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holen solle. Also sie versammelte sich vor dem Wassertor. Wer von der Gemeinschaft ausgeschlossen war, musste außerhalb des Tores leben. Und das lesen wir auch in Nehemia 13, ein paar Kapitel weiter, Vers 19. Und Nehemia, er sorgte für Recht und Ordnung und er wollte wirklich wieder sein Gott von Herzen dienen dort und das einführen, dass der Sabbat geheiligt werden soll. Und in Kapitel 13, Vers 19 heißt es, und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems, vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man sollte sie nicht öffnen, bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Also fertig mit Kaufen und Verkaufen, denn der Sabbat ist heilig. Und Nehemia brauchte diese Tore. Es war eine Trennung, damit man da nicht mehr Geschäfte machen konnte. Und dann lesen wir noch etwas, das mich tief berührt, liebe Geschwister. Und ich spanne einen Bogen in das Neue Testament, ich spanne einen Bogen in die Zeit, dass wir feiern. Heute ist ja Palmsonntag und wir kommen in die Karwoche und in Hebräer 13, Vers 12, da lesen wir von jemand. Vor den Toren Jerusalem hat Jesus gelitten, weil man diesen Herr Jesus Christus nicht wollte, hat er gelitten dort draußen vor den Toren Jerusalem. Und da heißt es in Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores zu gelitten. Weil er dich und mich heiligen wollte, und geheiligt hat durch sein Blut, hat er dort draußen vor den Toren Jerusalems gelitten. Dieser Herr Jesus Christus für dich und für mich. Gottes Gegenwart war bei Nehemia und er segnete geduldig sein geduldiges Ausharren und schenkte ihm Freimut, mit dem König zu sprechen. Und so komme ich zur zweiten Anweisung, sei mutig und tapfer mit Gott. Sei mutig und tapfer mit Gott. Denn Gott schenkt den Mut jedem, der auf ihn harren, der auf ihn harrt und ihm vertraut. Nehemia sandte sich nach Jerusalem zu gehen und für Gott und sein Volk zu dienen. Er war bereit, diesen langen, gefährliche Reise auf sich zu nehmen, um Jerusalem, diese Stadtmauer, wieder aufzubauen. Und in Vers 4 vom Kapitel 2 lesen wir, da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Nun wollte der König von Nehemia wissen und verforschen, was sein Plan sei. Bevor aber Nehemia dem König seine Wunschliste präsentierte, betete er ein Gebet. Und das lesen wir auch im Vers 4 am Schluss. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und ihr Lieben, es war nicht nur ein plumpes Stoßgebet. Nehemia betete, er war immer in permanente Verbindung mit Gott. Sein Leben war ein Gebetsleben. Er war ein Mann Gottes. Auch wir müssen uns die Frage stellen, bist du ein Mann, bist du eine Frau, bist du ein Kind des Gebets? In Vers 5 heißt es hier, und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Jetzt wurde Nehemia konkret. Gott gab ihm diese Freimut, mit diesem König zu sprechen. Aber in all dem begegnete Nehemia den König mit Würde und Respekt. Er war zugleich ganz auf die Gnade Gottes angewiesen, denn er konnte seine Stellung als Mundschenk, wir haben das schon gehört, nicht ohne Genehmigung des Königs verlassen. Er war auch nicht imstande, dies ohne seine Vollmacht zu tun. Gott aber schenkte Nehemia diesen Mut, sein Wunsch klar und unmissverständlich dem König zu äußern. Nehemias Wunsch war, ein Segen für den Herrn zu sein, ein Segen Gottes zu sein. Und vor einer Schulentlassung fragte ein Lehrer jeden Schüler, was sie machen möchten, wenn sie aus der Schule sind. Sie berichteten fröhlich über den Beruf, den sie erwählt und gewählt hatten. Und da war ein Schüler, der gab nicht gleich seine Antwort. Und der Lehrer fragte ihn mehrmals und dann zögerte er und sagte, ich will für Gott ein Segen sein. Da lachte ihn die anderen schallend aus. Dem Jungen kostete es viel Mut, dies auszusprechen, was er auf dem Herzen trug. Aber er stand treu zu seinen Entscheidungen. Frage an dich. Beantworte es für dich. Merken deine Mitmenschen, dass du Christ bist? Spornst du sie an durch dein Handeln und durch deinen Lebenswandel? Bezeugst du mutig deinen Mitmenschen, deinen Arbeitskollegen, dass Jesus Christus für dich das Wichtigste ist in deinem Leben, dass Jesus Christus dein Retter und dein Herr und dein Heiland ist? Und wie oft tun wir uns so schwer, andere Menschen über dieses kostbare Evangelium zu konfrontieren, nicht wahr? Und da wollen wir uns auch drunter stellen, weil es ist das Wichtigste, die Sehnsucht zu haben, über Jesus Christus zu sprechen. Wir wollen beten und ihn bitten, dass der Herr uns auch eine tiefe Trauer schenkt, wenn es um verlorene Seelen geht, liebe Gemeinde. Es ist noch Gnadenzeit. Und ich glaube, wir sind nicht in einem Wohlfühlverein, in einer Wellness-Oasen. Wir sind als wiedergeborene, gläubige Christen und haben den Auftrag, diesen Wunsch, Gott zu verherrlichen, wie es Nehemia tat. Und alles beginnt im Gebet. Und er hatte dieses Verlangen, Gott zu fürchten. Und es beginnt, es steht und fällt alles mit der Gottesfurcht. Und Gott möchte, dass wir ihn mutig bezeugen an dem Platz, wo er uns gestellt hat. Und da schenkt er uns auch die Kraft dazu. Und das führt uns zur dritten und letzten Anweisung. Sei eifrig und fleißig für Gott. Sei eifrig und fleißig für Gott. Und der Herr rüstet jeden seiner Diener aus, der mit Eifer ihr ganzer Fleiß daran setzen, mit ihrem Dienst Gott zu verherrlichen. Nehemia ist für uns ein ganz großes Vorbild, denn er war treu seinem König als Mundschenke gegenüber. Zugleich aber setzte er alles Fleiß daran, um nun den lebendigen Gott zu dienen. Und in Vers 6 steht, da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du wieder zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Das ist jetzt interessant. Der König war interessiert. Wie lange geht die Reise und wann kommst du wieder zurück? Man sieht auch, Nehemia war ein brillanter Mann Gottes. Er war auch ein Vorbild, weil der König ließ ihn ziehen. Aber er hatte Sehnsucht, ihn wieder willkommen zu heißen. Und Gott lenkte das Herz dieses Königs. Wie wunderbar! Nehemia war nicht nur ein treuer Beter, aber er war auch ein fleißiger Mann, der im Vorfeld die ganze Reise, obschon er nie in Jerusalem war, aber durchzuplanen, durchzurechnen, da gab ihm auch Gott diese Weisheit. Er gab dem König die Zeit an, die er brauchte, um nach Jerusalem zu gehen, um diese Stadt wieder aufzubauen. Auch wir brauchen Pläne. Nehemia sagte nicht dem König: Oh, Herr König, darüber habe ich jetzt mir gar keine Gedanken gemacht. Lass mir ein bisschen Zeit und ich überlege mal, ich komme wieder zu dir. Nein, er war so eifrig. Er hatte die Sehnsucht. Er hatte alles vor seinem Herr geplant, um ihm dort die Antwort zu geben. Und ich mache wieder einen Bogen, den ich spannen möchte ins Neue Testament, wo Paulus schreibt an seinem geliebten Sohn im Glauben, an Timotheus, bevor er selbst als Märtyrer umgebracht wurde. Paulus schreibt hier in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist eine Aufforderung an uns, der das Wort der Wahrheit recht teilt. In unserem Wandel als Kinder Gottes sollen wir fleißig sein für unseren Herrn. Und wie reagierte der König auf Nehemias Antwort? Vers 6. Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Das ist merkwürdig. Es gefiel dem König. Wie wunderbar ist unser Gott, der alles lenkt. Menschlich gesehen war das gar nicht möglich, aber es gefiel dem König, Nehemia dort ziehen zu lassen. Und das war eine Luftlinie von ca. 1300 Kilometer. Da hat er noch kein Auto, Ross und Reiter und Wagen. Gott, der Herr, er ist der Herr über die ganze Menschengeschichte. Denn Jesaja, der Prophet, der 150 Jahre zuvor prophezeit hat, sagt über diese Dynastie des Kyros Folgendes in Jesaja 44, Vers 28, der von Kyros spricht: Es ist mein Hirte. Und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen: Werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist der, der alles führt, der alles leitet. Er ist der mächtige Herr. Er ist dein Herr, er ist mein Herr. Wir wollen ihn wirklich fürchten mit Ehrfurcht und ihm dienen. Und stellt euch nun vor, Nehemia bekam vom König grünes Licht, damit er jetzt endlich nach Jerusalem ziehen konnte. Und dann lesen wir in Vers 7, und er sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Was waren das für Briefe? Ihr müsst euch vorstellen, dass Juda eine Provinz war in diesem persischen Weltreich. Dieser Brief, den Nehemia vom König verlangte, waren offizielle Briefe des Königs, selbst ausgehändigt. Denn der Weg von Susan bis nach Jerusalem, bis nach Juda, war sehr lang und gefährlich, mit vielen Kontrollstationen versehen. Solche Briefe brauchte man, sie waren erforderlich, sie waren wichtig und nötig für die lange Durchreise. Und jetzt hatte Nehemia noch einen Wunsch. Vers 8. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelsbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann. Und für die Stadtmauern und für das Haus, das ich ziehen soll. Auch dies dürfen wir nicht vergessen, dass Holz zu dieser Zeit ein rarer Artikel war. Man durfte nicht einfach so Holzstämme fällen, denn wer dies tat, dem wurde kurzen Prozess gemacht und er wurde ein Kopf kürzer. Und deshalb bat er da für Holz. Und für diese Stadtmauer aufzubauen und für diese Häuser zu bauen, brauchte es viel Holz. Und das war die Antwort des Königs. Und das lesen wir im Vers 8, ganz am Ende. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nochmal, der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und wegen der Durchreis verbundene Gefahr, aber insbesondere wegen der amtlichen Autorität, gab ihm dem König all diese Briefe mit, die Nehemia benötigte. Er gab ihm nicht nur diese Briefe mit, sondern er gab ihm sogar noch etwas mehr mit. Und das lesen wir im Vers 9 des Kapitels 2 hier. Vers 9. Und als ich nur zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Dies gab der persischen König Nehemia mit Geleit, Reiter, Bewacher, damit Nehemia gut ans Ziel kam. Und wie wunderbar war und ist unser Gott. Er lenkte das Herz dieses Königs. Und er brauchte Nehemia als ein nützliches Werkzeug in seinem Reich. Er war fleißig und eifrig für Gott. Er sehnte sich danach. Und wenn junge Leute ein gewisses Alter haben und das Alter haben, eine Autoprüfung zu machen, sehnen sie sich auf diesen Tag. Sie geben sich alle Mühe, damit sie in der Theorie und die Praxis durchkommen, damit sie selber das Auto fahren können. Also ich mag mich noch gut erinnern. Ich gab mir alle Mühe, damit ich selber fahren konnte. Und so ging es auch Nehemia. Er gab sich alle Mühe, diesen göttlichen Wunsch zu erlangen. Und Gott gab ihm den. Frage an dich, hast du ein brennendes Verlangen, Gott zu dienen von ganzem Herzen? Bist du eifrig interessiert, den Willen Gottes in deinem Leben zu erkennen? Ich lade dich ein, dies wirklich auch zu tun. Und ja, fassen wir doch kurz zusammen. Nehemia war ein gottesfürchtiger Mensch. Sein Leben bestand aus Gebet. Er ließ sich von Gott gebrauchen. Hier bin ich, sende mich. Er war wirklich ein Werkzeug, das bereit war, um zu dienen. Der heidnische König ließ Nehemia ziehen, weil Gottes gnädige und gütige Hand über ihn war. Ja, Gott war an seiner Seite. Und der Gott Nehemias ist auch unser Gott, ist auch dein Gott. Er möchte dich brauchen als ein nützliches Werkzeug für seinen Dienst. Lass dich gebrauchen von ihm. Er zeigt dir den Weg, wenn du ihn bittest.
Du hast vielleicht Fragen in deinem Leben. Geh in dein Kämmerlein, frage Gott, flehe zu Gott, bitte ihn. Sei geduldig, harre auf ihn, gib niemals auf, denn er hört dein Gebet. Oft ist es so, dass wir länger warten müssen, aber wir haben einen lebendigen Gott. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass der Herr dich in deinem Leben segnet. Auch gerade in dieser Zeit, in die wir kommen, Karfreitag, Ostern. Und ich spanne nochmal einen Bogen. Und es gibt so ein Lied, das hat mich tief berührt, wo die Überschrift steht, ein Steinwurf weg. Und da heißt es im Refrain, ich höre im Geist, wie Jesus zu mir spricht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Sag, ich könnte ich jemals Größeres für dich tun? Ja, Heiland, nimm mich hin, ja, nimm mich. Wie ich bin, lass mich in deinem Willen ruhen. Oh, dass das auch unser Wunsch sein darf, unser Wunsch sein soll, seinen Willen zu tun. Und Gott möge dich schützen, Gott möge dich stärken, Gott möge dich bewahren in ihm. Amen.